Hallo zusammen. Wie versprochen sind nur 2 Wochen vergangen und hier ist der nächste Podcast mit dem 3. Teil von Mors Patris. In Frankfurt gibt es das Projekt Arbeit, Technik und Kultur. Im Zuge dessen entsteht die Zeitschrift UBATS. Suchtkranke Menschen haben hier die Möglichkeit, Einblicke in redaktionelles Arbeiten zu bekommen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben ihre Artikel selbst. Sie sind entweder durch Abstinenz oder Substitution stabil in ihrem Leben. Sie schreiben äußerst interessante Texte. Die UBATS wird alle 3 Monate veröffentlicht. Der Link ist www.idh-frankfurt.de/atk-ubatz. J-U-B-A-Z. Die Leitung des Projekts erlaubt mir, meine Texte dort zu veröffentlichen. Gestern konnte ich den 2. großen Abschnitt von Mors Patris absenden. Ich lege den Druck als PDF auf meine Homepage, sobald er bereit ist. Meine neuen Mitbewohner haben sich sehr gut eingelebt und ich denke, sie fühlen sich bei mir wohl. Wir lachen viel, wir bekochen uns gegenseitig, ich helfe ihnen beim behördlichen Wahnsinn und unterstütze sie im Deutschlernen. Aber ich achte auch darauf, dass sie ihr Leben leben. Und ich mein's. Es ist nicht nötig, ihnen auf Schritt und Tritt beizustehen. Wenn sie Unterstützung benötigen, fragen sie. Sie haben beide erlaubt, dass ich ihre echten Vornamen benutzen darf. Die Mutter heißt Svitlana und die Tochter Natalia. Nach etwa 10 Tagen fragte mich Svitlana, ob sie ein wenig abstauben dürfe. Ich würde lügen, wenn ich behauptete, meine Büchergestelle haben es nicht nötig. Denn um bei der Wahrheit zu bleiben, ich habe sie seit meinem Einzug 2010 nie auch nur oberflächlich abgestaubt. Nötig haben ist also eine maßlose Untertreibung. Ich habe mir nicht viel überlegt, ich sagte zu. Wenn es ums Putzen geht, schlage ich nach meiner Mutter. Sie hegt zum Saubermachen ähnliche Gefühle wie ich zur Gartenarbeit. Wer mein Buch gelesen hat, weiß, wovon ich spreche. Ich stellte schnell fest, dass für Natalia und Svitlana Abstauben etwas völlig anderes bedeutet als für mich. Meine Bibliothek erfährt eine Tiefenreinigung. Jedes einzelne Buch wird feinsäuberlich mit einem befeuchteten Tuch gereinigt. Die Fächer des Büchergestells werden mehrmals ausgewaschen. Meine Bücher werden anschließend nach Farbe und Einband geordnet. Der Boden und die Teppiche werden auf eine Art gereinigt, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ein breites Grinsen im Gesicht danke ich meinen Engeln. Spasiba, spasiba, spasiba. Und nun, die 3. Folge von Mors Patris. Astrids Abschied vom Leben ist etwas vom Schönsten, dem ich je beiwohnen durfte. Ich gehöre nicht zur Familie. Dennoch war ich während fast der ganzen Woche, in der wir auf ihren Exitus warteten, dabei. Es begann mit einem Anruf. Sabine, die Krankenschwestertochter, sagte, es gehe mit Astrid zu Ende. Am Tag zuvor konnte sie noch auf Toilette und trank ein wenig Grüntee. Seither habe sie das Bewusstsein nicht mehr erlangt und Sabine glaubt nicht, dass Astrid nochmal zu sich kommen würde. Ich fuhr zu ihnen. Schon beim Betreten der Wohnung spürte ich eine Aura von Wärme und, was mich überraschte, ein Gefühl von Leben, das ich dort schon lange nicht mehr empfunden hatte. Meine letzten Besuche erlebte ich grau und kalt. Nun war alles bernsteinfarben. Ich sah Sabine und Erna, die mittlere Tochter. Sie und ihr Mann lebten meistens in Australien, waren aber für kurze Zeit wieder in der Schweiz. Doris, ihre Jüngste, war gerade nicht da. Sie lebte in Bern und hatte den längsten Anfahrtsweg. Meine Beziehungen zu den 3 Töchtern war so unterschiedlich, wie die 3 Frauen es waren. Sabine, die Älteste, ist eine warme, verständnisvolle Person. Sie hat große Geduld mit allem und jedem. Ihre Stimme ist sehr hoch und fein, aber nicht schrill. Sie ist vielleicht 1,68 groß, hat braune, leicht gewellte Haare, die ihr auf die Schultern kommen. Ihr Körperbau ist schmächtig, aber man merkt, dass viel Kraft in ihr ist. Ihr Mann, ihr Zweiter, kommt aus Deutschland. Auch er ist mir sympathisch, obwohl ich später herausfinden musste, dass diese Gefühle nicht auf Gegenseitigkeit beruhen. Diese Zeit war für Sabine eine riesige Anspannung. Sie hat zwar im Krankenhaus in Basel, wo sie Oberschwester ist, vorgesorgt. Sie konnte so lange frei haben, bis Astrid es überstanden hatte. Es lag an Sabine, Astrid zu waschen. Diese war eine große Frau und trotz Krebs immer noch schwer. Vor allem für eine so fein gebaute Frau wie Sabine. Die Pflege musste ihr viel abverlangt haben. Sie musste auch die Opiumpflaster anbringen. Genug, dass Astrid keine Schmerzen hat, nicht zu viel, dass sie den Tod womöglich beschleunigte. Ich war stolz auf mich, dass ich nur ganz, ganz kurz darüber nachgedacht habe, wie ich mir ein oder zwei solcher Opiumpflaster unter den Nagel reißen könnte. Der Junkie ist tief in meine Seele einbetoniert. Er kommt nicht mehr oft zum Vorschein, doch macht er seine Existenz mit solchen Aktionen immer mal wieder bemerkbar. Die drei Töchter haben sich so abgesprochen, dass immer mindestens zwei von ihnen da sind. Sie waren ein tolles Team und ich bin überzeugt, dass Astrid auch hier mitgeplant hat. Erna war die einzige Hausfrau und Mutter. Das heißt, sie war diejenige, die den Tarif durchgab. Sie sorgte dafür, dass jeder wusste, was er oder sie wann zu tun hat. Ihr unterstand der Arbeitsplan. Ihre Erfahrung mit ihren Kindern erlaubte es, den Feldwebel zu mimen. Sie tat ihren Job sehr gut. Astrid und mein Vater waren nie allein. Jeder hatte zu essen und diejenigen, die Nachtschicht hatten, ein Feldbett. Mein Vater schlief auf der Couch. Doris, die Jüngste, lebte mit ihrer Lebenspartnerin in Bern und arbeitete irgendwo beim Bund. Sie war nur ein paar Jahre älter als ich. Trotzdem wurde ich nie so richtig warm mit ihr. Wie ich erwähnt habe, ist sie lesbisch. Ich hatte während dem Abitur recht häufig wechselnde Beziehungen. Oberflächlich betrachtet dachten einige, ich ließe es an Respekt gegenüber Frauen mangeln. Dem ist zwar nicht so, Doris musste meinen Lebensstil aber so interpretiert haben. Um ehrlich zu sein, ich wusste erst seit kurzem, dass Doris sich zu Frauen hingezogen fühlt. Es war für mich nicht von Belang. Welche sexuellen Vorlieben ein Mensch hat, geht mich primär ja nichts an. Nur bei denen, für die ich mich sexuell interessiere, ist es ratsam nachzufragen, bevor ich irgendetwas wirklich Dummes tue. So kam es, dass Doris und ich während dieser Woche wenig miteinander sprachen. Ich versuchte, so oft wie möglich vorbeizukommen. Ich, der ich als Privatlehrer arbeitete, konnte jeden Tag für kurze Zeit da sein. Um ehrlich zu sein, hätte ich viel mehr Zeit dort verbringen können. Ich wusste aber nicht, was ich dort tun sollte. Ich fühlte mich, egal wo, fehl am Platz. Die drei Schwestern und die Enkel von Astrids Töchtern trösteten sich gegenseitig oder wurden von ihrem Partner getröstet. Das überließ Vater mir. Ich setzte mich zu ihm ins Wohnzimmer. Wir umarmten uns ungeschickt. Ich sagte ihm, wie leid es mir tut. Er lächelte mich an, zuckte schicksalsergeben mit den Schultern. Da er mit niemandem sprach, konnte man nur neben ihm sitzen und alle 5 bis 10 Minuten sagen, wie leid es einem tut. Sabine erklärte mir, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis Astrid sterben würde. Da sie keine Flüssigkeit mehr zu sich nimmt, wird der Körper in wenigen Tagen einfach aufhören. Es gibt eine Regel der 3. 3 Minuten ohne Luft, 3 Tage ohne Wasser und 3 Wochen ohne Nahrung. Es dauerte doch fast 5 Tage, bis Astrid starb. Sie war nie allein. Die ganze Familie, ihre Kinder, ihre Enkel, ihre Schwester, alle kamen, um sich zu verabschieden. Als es soweit war, trieben Buschtrommeln alle zusammen. Wir waren bereit, kamen und standen um ihr Totenbett. Jeder fand Halt in der Gruppe. Sabine hat dafür gesorgt, dass einige Kerzen brannten. Das gab der Szene eine zusätzliche Wärme. Als es vorbei war, versammelten wir uns im Wohnzimmer. Es war etwa 22 Uhr abends an einem Samstag. Wir mussten auf den Arzt warten, der den Tod offiziell machen würde. Bürokratie nimmt manchmal fast irrsinnige Züge an. Wenn jemand nicht tot sein darf, bis eine autorisierte Person offiziell notariell beglaubigt und in einem öffentlichen Register eingetragen wird, um den Tod zu bestätigen. Sabine und Erna sprachen mit mir. Ich glaube, Ulrich realisiert erst jetzt, dass sie gestorben ist, meint Sabine. Ja, die ganze Zeit hat er so getan, als würde ihn das nicht berühren, als würde Astrid in letzter Sekunde wie durch ein Wunder genesen. Ich stand da und hörte zu, wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich fühle mich in solchen Momenten immer fehl am Platz und befürchte, etwas völlig Unangebrachtes zu sagen. Insgeheim dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Jeder wusste, dass Astrid sterben würde. Wie kann mein Vater davor die Augen verschließen? Sabine wandte sich dann direkt an mich. Du musst dich um ihn kümmern. Wir glauben, er leidet an einer Form von Demenz. Es ist nicht nur das mit Astrid. Er vergisst dauernd etwas. Ich habe das schon häufig gesehen. Ich glaube, die Demenz ist noch nicht weit fortgeschritten. Er muss aber unbedingt untersucht werden. Ja klar, antwortete ich. Ich helfe gern. Wenn er Termine hat, dann gehe ich sicher mit ihm hin. Erna unterbricht. Du verstehst nicht. Dein Vater verweigert sich, untersuchen zu lassen. Ich habe schon ein paar Mal versucht, mit ihm darüber zu sprechen, fährt Sabine fort. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass es in seinem eigenen Interesse ist. Je früher man eine klare Diagnose hat, desto besser kann man ihn behandeln. Erna, wir glauben, du bist der Einzige, auf den er hört. Meine linke Augenbraue schnellt in die Höhe, was sie jedes Mal tut, wenn ich etwas höre, woran ich arg zweifle. Wenn wir mit ihm sprechen, blockt er sofort ab, sagt, es gehe ihm gut und geht woanders hin. Okay, gebe ich zurück. Ich sehe, was ich tun kann. Nur, was geschieht jetzt? Hat er gesagt, was er machen möchte? Erna, tja, da er bis jetzt die Augen vor allem verschloss, hat er natürlich auch keinerlei Andeutungen gemacht. Astrid hat ihm lebenslanges Wohnrecht zugestanden. Nicht einmal sie wusste, was er dachte, was er für Pläne hat. Das ließ mich ein anderes Thema ansprechen, wovon ich gerne mehr gewusst hätte. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich finde sein Verhalten doch ziemlich, in Gedanken sah ich das Wort schäbig oder noch Schlimmeres, sagte aber, nicht gut. Sabines Augen blitzten auf. Ich bin froh, dass du das sagst. Ich wollte nicht selbst darauf zu sprechen kommen, aber ja, er hat es unserer Mutter wirklich nicht einfach gemacht, unterbricht sie Erna. Sie hat so sehr versucht, ihn in ihre Entscheidungen einzubeziehen. Er wollte nichts davon wissen. Das hat sie unglaublich verletzt. Dass seine Liebe des Lebens an fucking Krebs litt und wohl mehr Schmerzen ertrug, als er sich überhaupt vorstellen konnte, blieb für ihn irrelevant. Ich weiß, dass er gerade litt. Dennoch war ich von ihm als Menschen über alle Maßen enttäuscht. Trotzdem sagte ich, okay, ich kümmere mich um ihn. So, das war nun die 3. Folge von Mors Patris. Das ist auch der ganze Abschnitt, den ich bis jetzt in Frankfurt veröffentlicht habe. Der zweite Abschnitt, den ich gestern abgeschickt habe, ist dann ab nächster Woche dran als Podcast. Wie immer, bei Fragen oder wenn ihr mit mir über das Thema diskutieren möchtet, schreibt auf meine Mail info@tcrowhill.ch. Nächsten Dienstag bekomme ich die Schulung, meine Homepage selbst bewirtschaften zu können. Ihr findet dann die Podcast und die aktuellen Veranstaltungen ebenfalls biwöchentlich aktualisiert. Liebe Grüße und vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund!